Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt finden kann. Und langsam, wenn ich so ein bisschen auf Europa schaue, denke ich, es sind sogar die interessantesten Gäste, die man in Europa überhaupt finden kann. Jemand, der sehr im Gespräch ist aktuell, das ist die SRG, die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, die ja mega kompliziert aufgebaut ist, als Verein oder wie auch immer. Und darunter gibt es einen, das ist SRF, also das Schweizer Radio und Fernsehen. Und im Schweizer Radio und Fernsehen gibt es eine Sendung, die regelmässig ausgestrahlt wird, das ist die Rundschau. Und die Rundschau ist eine der ältesten Sendungen beim Schweizer Fernsehen überhaupt. Also wer älter ist, muss sich an Leute erinnern, die heute schon lang leider nicht mehr leben. Also so lange gibt es die Sendung schon. Und heute ist sie sehr aktuell und sehr aktiv. Und wer repräsentiert die Besten? Besser als die Moderatorin von der Rundschau, die stellvertretende Redaktionsleiterin. Ich begrüße ganz recht herzlich Franziska Ramser, hier bei uns am Mikrofon.
Merci vielmals für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Franziska Rundschau, du machst das in einem Teilpensum, habe ich gelesen. Kann man das überhaupt?
Ja, ein Teilpensum klingt jetzt vielleicht entspannter, als es ist. Ich arbeite 80% und wenn ich da in charge bin, als Moderatorin oder als stellvertretende Redaktionsleiterin, dann arbeite ich natürlich volle Woche. Ich habe ein bisschen mehr Ferien machen, als du das vielleicht machen kannst. Insofern ist Teilpensum, ja, würde ich es ein bisschen relativieren.
Kann man in so einem Job überhaupt sagen, in die Stunden aufschreiben, geht das überhaupt? Oder wenn du jetzt an etwas dran bist, wo wirklich jetzt einfach zählt aktuell, jetzt muss es einfach raus, wir müssen daran arbeiten, dann kann ich mir vorstellen, dann ist das teilweise fast ein 24-Stunden-Job.
Ja. Das stellst du dir richtig vor. Und es ist sicher kein Job, wo man um 5 Uhr das Bluffi herlegen und die Finken abstellen und heimgehen und denke, ich komme am nächsten Morgen wieder zurück. Es beschäftigt dich. Weißt du, wenn die Arbeit durch ist, du nimmst die Geschichte mit, denkst darüber nach, manchmal in der Nacht, wenn du aufwach ist. Ja, es ist so. Es ist kein 9-to-5-Job.
Die Rundschau hat einen sehr prominenten Platz. Ich glaube, am Mittwoch zu oben ist das jedes Mal. Und wir haben mal hier am Mikrofon den Franz Fischling gehabt, der die Tagesschau moderiert hat. Er war so der Anchorman von der Schweizer Tagesschau vom SRF. Und er hat etwas ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, schau, als ich dort geschafft habe und immer wieder am Bildschirm war, habe ich relativ wenig Rückmeldungen bekommen. Ich habe relativ wenig E-Mails bekommen. Und von dieser Sekunde an, wo bekannt war, dass ich zurücktrete, dann hat es nur noch so geräbelt. Alle haben von mir etwas wollen. Ist das für dich so ein bisschen ähnlich? Also, sagst du, um Himmels Gottes Willen, hat überhaupt jemand meine Sendung geschaut? Es interessiert sich ja gar niemand dafür.
Nein, also wir bekommen wirklich Rückmeldungen zu unserer Sendung. Es ist nicht immer gleich. Es ist eigentlich, kann man sagen, recht fest thematisch abhängig. Es gibt ein so Trigger-Thema. Zuwanderung ist so eins, wo man wie weiss, wenn man darüber berichtet und ein kritisches Gespräch führt, dann gibt es Dutzende E-Mails am nächsten Tag. Manchmal bleibt es sehr ruhig. Ich bekomme Rückmeldungen. Das sind manchmal nette, manchmal weniger nette E-Mails, die mich erreichen. Und ich bekomme natürlich auch eine Rückmeldung im 1:1, wenn ich unterwegs bin. Es gibt immer wieder Leute, die mich ansprechen auf Sendungen, die sie waren, auf Berichte, die sie gesehen haben, auf Interviews, die sie Wunder genommen haben. Also insofern habe ich schon den Eindruck, dass diese Sendung geschaut wird.
Franziska, du wirkst am Fernsehen relativ streng.
Ist das so?
Ja, das Gefühl habe ich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, ob die anderen paar Millionen Leute auch so denken. Ich denke, du wirst streng. Hast du dir eine Art eine Figur erschaffen? Die Rundschau-Franziska-Figur? Wie du musst sein um vor dieser Kamera? Oder bist du tatsächlich so streng?
Das müsstest jetzt fast die Leute aus meinem Umfeld fragen, inwiefern sie einen grossen Unterschied sehen zwischen wie ich jetzt in dieser Sendung bin und wie ich privat bin. Nein, ich habe nicht eine Figur erfunden. Ich bin mir natürlich. Aber klar, es ist eine Rolle. Es ist ja nicht, ich habe ja verschiedene Rollen in meinem Leben. Ich bin Mutter, ich bin Freundin, ich bin Partnerin und ich bin Moderatorin von der Rundschau. Und das sind ja verschiedene Facetten. Und das, was du jetzt sagst, mit ich wirke streng, ich nehme an, das hat viel mit der Rolle oder mit dieser Funktion zu tun. Es ist ja mein Job, kritische Fragen zu stellen. Es ist mein Job, nicht loszulassen, nachzuhaken, auf Widersprüche herzuweisen. Das impliziert vielleicht einfach schon eine gewisse Strenge, weil das natürlich etwas anderes ist, als wenn ich ja, ein bisschen freundlich plaudere mit jemandem. Ich nehme nicht an, dass das das ist, was du spürst.
Ihr moderiert mittlerweile alle im Stehen. Mhm. Wie wäre das, wenn ihr wieder mal würdet absitzen, so ein bisschen locker die Beine übereinander legen, ein gewisses Lächeln aufsetzen und sagen, so, der nächste Beitrag ist so und so. Würde das nicht ein bisschen lockerer aussehen?
Schaust du Rundschau Talk?
Ja.
Ja, dort sind wir, dort sitzen
wir. Ja, das ist klar.
Dann hocken wir mit unseren Gästen am Tisch.
Dann kommt Alice Weidel und dann ist es gar nicht so locker, oder, nachher?
Also, mit der Alice Weidel bin ich gehockt übrigens.
Ja, und genau, aber nicht so locker, oder?
Ja, also... Ich würde dazu einfach sagen, es muss ja wieder Sachen angemessen sein. Und ich glaube, im Profil von der Rundschau, es hat ja, jede Sendung ist ein bisschen anders aufgestellt und hat ein bisschen eine andere Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist ja wirklich, hartnäckig zu sein. Wir wollen uns das Gegenüber auch so ein bisschen verwickeln in eine lebendige Diskussion. Manchmal ist es so ein Streitgespräch. Das ist, ja, das darf ruhig in der Sache hart sein, aber im Ton freundlich. Und ich persönlich finde jetzt, man kann das im Stehen fast ein bisschen besser, als wenn man hockt. Ja.
Aber es ist so ein Trend, oder? Auch 10 vor 10 wird stehend moderiert jetzt, oder? Und sie müssen sogar von einer Kamera an die andere laufen und dann spürt man richtig, ah, jetzt haben sie noch nicht, die Kamera noch nicht geschaltet, aber sie ist schon übergelaufen. Ich würde mir eigentlich bei der SRG, also bei SRF, so wünschen, so ein bisschen meine Oben-Atmosphäre, weißt? Also du sitzt dort und du berichtest, man merkt, du bist dich tief mit dem Thema befasst. Aber ich hocke ja auch, ich liege ja sogar auf dem Kanapee und muss jetzt den stehenden, strengen Leuten zuhören. Mhm. Wäre das nicht ein Trend, den man könnte neu einläuten, dass man so ein bisschen mehr in den Heim wirken
würde? Ich nehme jetzt die Wunsch zur Kenntnis, dass du das so gerne würdest sehen.
Das war keine Diskussion, nie.
Nein,
nie.
Und ich glaube, also, sicher jetzt nicht für die Rundschau. Und nochmal, es ist ja wie ein anderes, es ist ein anderes Format. Es ist jetzt nicht der Literaturclub, wo man wie eine Stunde zusammenhockt und in einer entspannten Atmosphäre über Bücher hat. Wir haben ja sehr kurze Gespräche, das sind 5 bis 7 Minuten. Länger eigentlich nicht, man will konzentriert.
Aber du kannst ja moderieren aus dem Stuhl raus, weißt du, wäre ja auch möglich, oder?
Ja,
also, ich habe nie darüber nachgedacht. Das ist gar kein Thema.
Das ist nicht eine Diskussion, die wir jetzt führen oder uns in diesem Sinn beschäftigen.
Wer macht überhaupt das Dekor und wer sagt, wie du musst stehen und wo du musst in die Kamera schauen musst und so weiter? Darfst du mit? Oder könntest du sagen, morgen möchten wir gerne mit dem Stuhl moderieren?
Das könnte ich machen. Wir haben durchaus einen Stuhl im Studio. Und wenn Gäste ins Studio kommen, dann würden die auch auf dem Stuhl sitzen. Wir arbeiten in einem automatisierten Studio. Also wir sind zügelt vor noch gar nicht so langer Zeit. Es sind keine Kameraleute mehr da. Das heisst, wir haben 4 Kameras, die im Studio stehen und die fahren automatisiert. Und das heisst, man hat auch bestimmte Positionen, wo man stehen kann, wo die Kamera einem dort sieht, oder bestimmte Gänge, die man machen kann. Das ist nicht ganz so frei, wie wenn du Kameraleute im Studio hast, die einfach dir hinterher nachfahren. Insofern tut man wie mit der Regie zusammen besprechen, wie wollen wir das machen, wo soll ich stehen, wer dort einen Gang angemessen, wir haben einen grossen Screen, den wir bespielen können. Es ergibt sich wie auch so ein bisschen aus dieser Studiolandschaft heraus, wo das man steht oder wo das man läuft und wie man sich bewegt in diesem Studio.
Und ist das etwas, das ihr mitkreieren konntet, als das gemacht wurde? Oder hat man euch das aufs Auge gedrückt?
Wir konnten das mitkreieren, also nicht das ganze Studio, das ist schon vor längerer Zeit so geplant und umgesetzt gewesen. Aber wir haben dann mit diesen Fachleuten zusammen entwickelt, wie soll die Sendung aussehen, wie stellen wir uns das vor, wie machen wir es, dass es nicht gleich aussieht wie die News, die in diesem automatisierten Studio auf der gleichen Fläche sind. Und dort hat es durchaus wie Spielraum gegeben, das zu überlegen. Und ja, das entwickelst du wie zusammen, in Zusammenarbeit. Probe, schaust, wie wirkt es, wie wenn wir es anders
machen. Also wer muss ich diesen Wunsch schicken, wenn ich sage, ich würde gerne die Rundschau-Moderatorin in einem Stuhl sehen? Wer muss ich das schicken?
Du kannst das gerne mal bei mir deponieren und ich tue das mal aufnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass wir ständig Zuschriften haben, die uns sagen, ob wir nicht vielleicht mal sitzend moderieren wollen. Aber wer weiß, vielleicht ist das eine grössere Bewegung.
Genau. Gibt es auch manchmal Themen, wo man auch mal schmunzeln kann bei der Rundschau, also wo man auch mal lachen kann? Oder ist das immer wirklich todernst?
Ja, das musst du mir sagen als Zuschauer.
Nein, das frage ich dich. Dir tut ja Themen auswählen. Ich meine, du bist stellvertretende Redaktionsleiterin und Moderatorin. Also du hast eine mega Doppelfunktion. Also du bist eigentlich die wichtigste neben Herrn Poletti. Könntest jetzt du das nicht irgendwie definieren? Wir wollen zwischendurch, einmal pro Sendung müssen wir einfach auch lachen.
wir geben uns sehr Mühe, weißt, einen guten Mix zu haben von Stücken, die informativ sind, gerne auch investigativ sind, etwas aufdecken und gleich soll man etwas erleben. Und das ist wichtig, auch bei allen Geschichten, die wir machen, auch bei den Politgeschichten und bei den Recherchengeschichten. Wir wollen nicht einfach mit Experten ein Thema abdiskutieren, sondern wir wollen die Leute mitnehmen in eine andere Welt, sie sollen etwas erleben. Und ich würde sagen, unsere Geschichten haben immer auch Sachen zum Schmunzeln. Es hat immer Lachen drin, es hat immer Situationen, die witzig sind. Aber klar, es ist nicht unsere Kernkompetenz, in dem Sinne für Belustigung zu sorgen. Und ja, es ist auch etwas, es ist ein Feedback, das ich immer auch mal wieder höre. Eure Themen sind schwer, es ist ernst, es ist zum Teil auch bedrückend. Das hat es wie so ein bisschen an sich, wenn man auch darüber redet, was sie eigentlich missstände, was läuft vielleicht nicht gut. Aber ich würde doch behaupten, und muss mir sagen, ob ich richtig bin oder nicht, dass doch in jedem von unseren Stücken komische Situationen hat, einen kleinen Witz drin hat und dass man das schon findet.
Wenn du Themen auswählst, was sind die grundlegenden Kriterien, dass ein Thema in die Rundschau kommt oder halt nicht?
Also ich wähle ja Themen nicht allein aus, wir machen das im Team und man kann es wie mit einem Wort vielleicht umschreiben. Das ist nicht ein Wort von mir, sondern von meinem Chef. Und ich finde, es trifft es gut. Ein Thema muss eine Dringlichkeit haben. Und eine Dringlichkeit, das kann sich aus Verschiedenem ergeben. Es kann sein, es ist etwas politisch total wichtig. Wir haben grosse Abstimmungen, die anstehen, Fragen, die das Land bewegen. Aber es kann sich auch daraus ergeben, dass es irgendwie gesellschaftliche Themen sind, die die Leute fest bewegen. Also es muss eine gewisse Dringlichkeit haben, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt nicht wie neulich in Feld, Wald und Wiese, sondern es hat irgendwie eine Sprengkraft politischer Art oder es kann eine Justizgeschichte sein, es kann ein Gesellschaftsthema sein und das will man sehen.
Muss es dringlich negativ sein oder kann es auch dringlich positiv sein?
Es kann auch positiv sein.
Welches ist der letzte Bericht, wo du sagst, das war einfach auch positiv?
Positiv, du meinst so im Sinn des konstruktiven Journalismus, wo man darüber berichtet, wie gut das etwas läuft.
Ja, oder wo ich mich nachher richtig gut gefühlt habe. Wo ich nicht habe, noch trauriger ins Bett gehen nachher.
Also, hast du zum Beispiel unsere monothematische Sendung über den Alkoholkonsum gesehen?
Nein.
Also, dann kannst du dir noch schauen. Wir haben eine ganze Sendung gemacht. Das war Ende letztes Jahr. Und zwar über einen gewandelten Konsum von Alkohol in der Schweiz, also man sieht, ja, oder der Weinkonsum vor allem geht zurück.
Aber das ist ja traurig, oder?
Das sagst du
jetzt doch. All die Rebenbauern und so weiter, das ist ja furchtbar für dich.
Und schau jetzt, das ist eben das Spannende, dass jedes Thema, es ist eben nie so einfach. Genau, für die Weinbauern ist es ein Problem, über das haben wir auch geredet, das haben wir auch gezeigt dort. Und gleichzeitig kann man natürlich sich auf den Standpunkt stellen, es ist doch wunderbar, jetzt hat man lange, viele Jahre und Jahrhunderte gegen ein Problem vom Alkoholismus gekämpft und jetzt saufen die Leute einfach freiwillig weniger, ist doch eigentlich toll. Und so ist es doch mit jedem Thema. Es ist nie schwarz-weiß. Du kannst nie sagen, das ist jetzt einfach toll, ist das so, oder das ist jetzt böse, das ist jetzt gut. Und ich glaube, das ist wie auch das, was mir an diesem Format so gefällt. Dass je länger und je vertiefter du dich mit Themen befasst, desto mehr merkst du, es ist nie einfach. Es ist nie klar, es ist nie schwarz-weiß. Und man kann die Sachen von verschiedenen Seiten beleuchten. Du kannst verschiedene Argumente finden für ganz verschiedene Positionen. Und je mehr du weißt, desto komplizierter wird es.
Bei mir am Mikrofon ist Franziska Ramser. Sie ist bei der Rundschau bei SRF und ist stellvertretende Redaktionsleiterin und bekannte Moderatorin. Franziska, angefangen hast du nicht gerade mal beim Fernsehen, sondern du bist mal Oberstufenlehrerin gesehen. Du hast das Semmer gemacht. Damals war das noch nicht eine pädagogische Hochschule gesehen. Damals haben die Lehrer noch etwas dürfen von der Menschheit verstehen und sind nicht nur reine Technokraten gesehen. Wie erinnerst du dich zurück an dein Leben als Lehrerin?
Es ist schon ziemlich lang her. Ich war Oberstufenlehrerin in Münsingen. Ich hatte dort eine 8. Klasse und ich bin wirklich frisch an die Presse. Ich bin frisch nach dem Semmer dort hergekommen. Also ich war gar nicht so viel älter als die 8. Klasse. Die waren 14, ich war so 20. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich sogar noch rosarote Haare. Ich hatte nämlich so eine pinke Phase in meiner Jugend. Und ja, ich bin dort in den Kosmos reingekommen von dieser Schule, von dieser Oberstufe, von diesem Lehrerzimmer und habe dort angepackt, habe die Kinder oder Jugendlichen begleitet in ihrer Zeit. Das ist, glaube ich, immer noch so. In der 8. Klasse ist so die Zeit von der Berufswahl eigentlich, wo du die wie so ein bisschen begleiten musst, Schnupperlehrstellen zu finden. Ja, es war eine total interessante Zeit.
Wie waren die Schüler so? Waren die brav? Haben die mitgemacht? Oder hast du auch so ein bisschen Renitente gehabt, die du gefunden hast? Den müssen wir jetzt eigentlich bei mir lieber ausquartieren, es ging mir besser zu oben.
Nein, die waren nicht so renitent. Ich würde jetzt auch nicht sagen, einfach brav. Sie waren zutraulich. Sie haben mir auch viel erzählt, was sie beschäftigt hat aus ihrem Leben. Das hat vielleicht auch noch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich eben gar nicht so viel älter war als sie. Nein, das war eine schöne Zeit und das war nicht in dem Sinne ein schwieriges Umfeld zum Arbeiten.
Franziska, du bist 1980 geboren. Das ist ein Zeitchen her, aber eigentlich auch gar noch nicht so lange. Und wenn man in das Jahr 1980 hineinschaut und so ein bisschen die Themen anschaut, dann könnte man fast sagen, zum Teil, es könnte fast heute sein. Also irgendwann hat man das Gefühl, es ist nicht viel passiert in diesen, wie viel, 46 Jahren? Oder? Ist eigentlich alles noch gleich. Zum Beispiel der erste Golfkrieg. Im September begann der blutige 8-jährige Krieg zwischen dem Irak und dem Iran. Bla bla bla, Saddam Hussein und so weiter und so fort. Okay. Jetzt geht es ein bisschen um andere Themen. Aber jetzt haben wir in Genf wieder eine Diskussion zwischen den Amerikanern und den Iranern wegen ihren Atomaufbereitungsanlagen. Der Iran, der beschäftigt uns weltweit immer noch und hat uns damals beschäftigt. Kommen wir als Menschen eigentlich nicht weiter, bleiben wir eigentlich stehen und unsere Kinder und unsere Enkel werden das Gleiche immer noch diskutieren.
Ja, das ist auch eine grosse Frage, gell? Was lernt man aus der Geschichte und bewegen wir uns weiter? Aber du sagst jetzt das Jahr 1980, wenn du jetzt den Fokus mehr auf die Schweiz legst. Ich bin dann natürlich nicht dabei gewesen und erst auf die Welt gekommen, aber es ist auch die Zeit der grossen Jugendunruhe in Zürich. Und ich würde sagen, da ist ja die Schweiz und Zürich insbesondere ganz eine andere Stadt, als ich mir vorstelle, dass das dann der Fall war. Da ist ja gesellschaftlich ist ja viel passiert, hat sich viel bewegt. Und da würde ich jetzt sagen, das ist doch ein anderes Bild als vor 45 Jahren.
Also in Zürich waren damals die legendären Opernhauskrawalle. Und ausgelöst sind diese Worte, weil die Regierung 60 Millionen für das Opernhaus gesprochen hat und weniger für die anderen Institutionen. Und dann hat das den Jugendlichen gelenkt und dann haben sie angefangen zu randalieren. Hier im Kanton Solothurn, wo jetzt das Studio im Moment ist, da stimmen wir jetzt dann ab über 80 Millionen für ein Polizeigebäude. Und ich sehe weit und breit niemanden, der Krawall schlägt, weil er sagt, das ist viel zu teuer.
Eben, siehst du, es ist nicht mehr die gleiche Welt wie vor 45
Jahren. Ja, das stimmt. Also die Jugendlichen sind passiver geworden. Hast du das Gefühl auch?
Es ist immer so schwierig, gell, wenn man so über eine ganze Generation einfach urteilt. Und ich finde, oder es ist auch immer verlockend und auch wir Medien machen das gerne. Ist jetzt die Generation Z oder die Generation Alpha oder wie sie alle heissen und sind alle so oder anders. In meiner persönlichen Wahrnehmung gibt es wie in jeder Generation sehr, sehr verschiedene Strömungen, verschiedene Jugendliche. Also ich meine, wenn du jetzt überlegst, die Klimaproteste, Klimajugend, um die ist jetzt stiller geworden oder in der letzten Zeit, aber das ist eine sehr grosse, sehr politische Bewegung, international, wo man jetzt nicht sagen kann, die Jugendlichen sind irgendwie still oder die wehren sich nicht. Ich finde es noch schwierig, ich glaube, die Welt ändert sich, die Themenlage ändert sich und was ich schon glaube, ist, was ein Unterschied ist, meine Eltern jetzt zum Beispiel sind noch so in einem Bewusstsein aufgewachsen und jung gewesen. Es wird uns immer, jeder Generation wird es wie besser gehen als der Generation vor sich. Man war so immer noch in einer Aufstiegsbewegung gewesen. Die haben nicht Angst gehabt vor Jobverlust oder ich finde da keine Wohnung. Meine Eltern haben ihren Job gekündigt, als sie jung waren, für eine Afrika-Reise zu machen und haben gedacht, ich komme dann zurück und irgendetwas finde ich sowieso. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich in meiner Generation sich verändert hat, dass einfach die wirtschaftliche Unsicherheit grösser ist, dass ungewisser ist. Wie geht es ökonomisch weiter? Wo finde ich meinen Platz? Wo finde ich eine Stelle? Und ich glaube, dass das natürlich einen grossen Effekt hat, auch auf die jungen Leute.
Aber du bist schon in einer Zeit aufgewachsen, wo eben Amerika unser Schutzpatron war. Das war undiskutabel. Das war ganz klar. Wenn es dort tätscht, dann konnte uns Amerika helfen. Die haben uns im Zweiten Weltkrieg geholfen. Die haben uns im Ersten Weltkrieg geholfen. Und das ist jetzt ja alles so ein bisschen in Frage gestellt aktuell. Also eigentlich bist du schon in einer Zeit aufgewachsen, wo man kann sagen, wirtschaftlich sehr prosperierend und sehr behütet.
Ja. Das hat sich sicher, das ist zweifellos so. Ich würde sagen, es ist wie in der Generation von meiner Eltern ist es wie vielleicht noch stärker gewesen. Also dort ist die Frage von, finde ich überhaupt einen Job? Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Das ist dort weniger noch im Fokus gewesen. Bei mir war das schon anders gewesen. Also so die Diskussion von, ich weiss noch, wo ich mich entschieden habe, in Semmer zu gehen, ist genau die Frage, ja, braucht es überhaupt Lehrerinnen und Lehrer oder nicht? Dann, wo ich mich nicht dafür entschieden habe, hat es ausgesehen, als eigentlich ist es eine falsche Entscheidung, weil man hat einen Lehrerüberschuss. So genau weiss man es ja nicht, ist ein paar Jahre später wieder anders gewesen. Aber du hast natürlich recht, jetzt, wenn ich es vergleiche mit der Zeit jetzt, sind die 80er und 90er Jahre eine total unschuldige und sorgenlose Zeit gewesen in dieser Hinsicht, weil wir jetzt also geopolitisch in einer Umwelt waren und in einer Situation waren, wie man sich das noch vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können.
Ich habe vorhin gesagt, die Jungen interessieren sich viel zu wenig für die politischen Strömungen und bleiben daheim. Wir haben Abstimmungen mit relativ schlechten Beteiligungen. Und ich kann mir vorstellen, bei deinen Eltern, die haben vielleicht auch mal noch in einer WG gewohnt und haben ein Zimmer gehabt und das war eigentlich wurscht gewesen, oder? Das war alles tiptop gewesen. Und heute sind Junge in einer 80 Quadratmeter Wohnung und möchten eigentlich von den Nachbarn nichts mehr wissen. Dort ist irgendetwas passiert, oder?
Also dort jetzt wieder, du sagst jetzt, die Jungen sind so, oder die Jungen wohnen in ihrer 80 Quadratmeter Wohnung. Ich weiss gar nicht, ob man das so sagen kann. In meiner Wahrnehmung sind die Jungen, die ich mit ihnen zu tun habe, in meinem privaten Umfeld, oder auch die jungen Menschen, die als Praktikantinnen und Praktikanten zu uns kommen, ich nehme die auch sehr verschieden wahr und sehr vielfältig. Und ich würde jetzt den Jungen nicht unterstellen, sie interessieren sich politisch nicht. Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Es sind einfach andere Themen, die die jeweiligen Generationen prägen. Es sind halt nicht die Jugendunruhe, die sich irgendwie gegen mangelnden Freiraum für die jungen Leute jetzt irgendwie auflehnen. Dafür hast du die ganze Klimabewegung. Ich glaube, es ist einfach eine Verschiebung.
Als du jung warst, hast du gefunden, Lehrerin allein, das kann sie nicht sein. Und du hast dich beim Burgdorfer Tagblatt gemeldet und hast gesagt, ich würde gerne für euch schreiben. Dort hast du von Journalismus aber noch nichts gewusst, oder? Sondern du bist mal einfach reingetaucht.
Ganz genau so war es. Ich habe wirklich nicht eine Journalistenausbildung gemacht, sondern ich habe dort so von der Pike auf einfach angefangen. Das war eine kleine Zeitung, eine Lokalzeitung, die es jetzt schon lange nicht mehr gibt. Und man hat dort ausgerückt mit Fotoapparat, mit dem Blöckchen. Du hast am einen Tag den Stadtpräsidenten interviewt, am nächsten Tag ist es gegangen um eine neue Ausstellung im Museum Franz Gertsch, am übernächsten Tag ein Gerichtsfall, der irgendwie verhandelt wurde. Und so bin ich wie so von ihrer grossen Themenvielfalt habe ich dort einfach angefangen, vor mir herzufuschen und habe mir zeigen, wie es geht, wie macht man ein Layout von einer Zeitung, wie muss man ein Foto schiessen, dass man es brauchen kann. Ja, das war wirklich so ein Schuh von der Pike auf.
Wie machst du dich erinnern an dein allererste Engagement dort bei der kleinen Burgdorf-Zeitung, wo du jemanden hast interviewen? Und bist du mit dem Schreibblöckchen gegangen, nehme
ich
an, oder?
Ich bin mit dem Schreibblöckchen gegangen. Ich weiss nicht mehr, was das allererste Engagement war. Ich kann mich erinnern an ein sehr eindrückliches Interview, das ich gemacht habe mit einem ehemaligen Verdingkind. Das ist ein Thema, das in den letzten Jahren gross ist, oder jetzt medial abgehandelt wurde und wo man eine Aufarbeitung gestartet hat. Dann war das erst so wie punktuell irgendwie bekannt gewesen. Und das war ein älterer Mann, der mir erzählt hat, was er erlebt hat, wie er weggegeben wurde von seinen Eltern als Kind. Das ist mir total eingefahren.
Also eine tolle Zeit. Wenn das nicht so gut gelaufen wäre, dann wärst du wahrscheinlich im Journalismus nicht treu geblieben. Also es ist noch wichtig, dass der Einstieg irgendwie gut klappt.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Und ich habe dort einfach wie auch gespürt, so, das hat mich auch später immer wieder gedacht im Leben. Man muss ja viele Sachen einfach ausprobieren. Also man kann nicht so gut am Schreibtisch manchmal entscheiden, das ist jetzt mein Weg oder das muss ich jetzt machen, sondern man muss es einfach wie auch probieren. Und das war so ein Einstieg gewesen, einfach über zu probieren. Und aus dem haben sich dann viele weitere Schritte ergeben. Oder? Und ich bin über den Einstieg beim Burgdorfer Tagblatt bin ich dann zur Zeitung Bund gekommen. Ein bisschen später und habe dort dann im Kantonsressort gearbeitet. Ja, da hat sich wie so eins hat sich so wie ergeben aus dem anderen.
Sind die enttäuscht gewesen in Burgdorf, wo du nachher abgewandert bist in die Hauptstadt?
Ich kann mich jetzt nicht an heisse Tränen erinnern. Ich muss auch sagen, es hat das Burgdorfer Tagblatt auch nicht mehr so lange gegeben. Also ich hoffe jetzt nicht,
ja, das ist, weil du weg bist gegangen, oder? Genau. Das war der Grund.
Ich glaube, die haben das schon verkraftet.
Eben nicht. Sonst gäbe es ja immer noch. Wäre immer noch da. Eben, du bist nachher beim Bund gelandet und das waren ja die wunderschönen Zeiten, in denen Bern 2 Zeitungen hatte. Mhm. Berner Zeitung.
Harte Konkurrenz gewesen zwischen Bund und Berner Zeitung.
Und der Bund? Mhm. Ich glaube, Berner Zeitung, was ist das? Das sind die Familie von Graverie gesehen.
Ja, genau. Ja? Und die sind so ein bisschen stärker noch. Also der Bund hat so ein bisschen gelten, mehr als Stadtzeitung und die Berner Zeitung war mehr noch fester verankert in der Region. Aber es waren wirklich zwei unabhängige Zeitungen gewesen. Und ich habe dann auch erlebt, wie sich das so schleichend aufgelöst hat, oder? Wie man gleich mal, also der Bund hat mehrfach den Besitzer gewechselt und ist dann gleich mal im gleichen Medienhaus gewesen. Und mittlerweile gehören ja beide Zeitungen schon lange zu der TX Group.
Wann ist eigentlich der Moment passiert, wo du deinen Schülern Tschüss gesagt hast und die voll am Journalismus hast angefangen widmen?
Ich habe meinen Schülern Tschüss gesagt, weil ich gewusst habe, primär, dass ich unbedingt noch studieren will. Ich habe gewusst, ich bin eine grosse Literaturliebhaberin gewesen. Das habe ich schon im Semmer gemerkt, dass mich wirklich alles fasziniert, was mit Literatur und Sprache zu tun hat. Das war übrigens auch das Interesse, das mich in Journalismus gebracht hat. Ich wollte schreiben. Also mich hat wirklich die Sprache hat mich fasziniert. Und ich habe dann auch von Deutsch und Geschichte studieren. Und dort dazu parallel habe ich eben geschafft beim Bund, haben wir so einigermaßen meinen Lebensunterhalt können finanzieren. Das ist so eine parallele Entwicklung gewesen.
Das ist 2003 bis 2009 ist das gewesen, wo du zu Bern an der Uni gewesen bist. Mhm. Und warum Bern? Warum bist du nicht nach Zürich gegangen?
Ich habe mir die Frage dann gar nicht gestellt.
Das ist du bist ja eine Berner, das Bernerin, hören wir ja. Man, aber wir werden ja nachher hören, dass du Zürcher bist geworden, also du bist der Stadt Bern untreu geworden, was natürlich gar nicht schön ist. Wieso bist du an die Uni Bern gegangen? Weil deine Kollegen und Kolleginnen an die Uni Bern sind gegangen, die ich gehe jetzt auch dorthin. Oder ist das die beste Grundlage für das Studium zu machen?
Mir ist es auch so gegangen, wie es vielen Berner und Bernerinnen geht. Man ist nämlich einfach sehr gerne in Bern. Das ist mir nicht anders gegangen. Und ich habe gewusst, also ich hatte einen Job gehabt, ich habe geschafft, ich wollte dort weiterschreiben für den Bund und habe das Studium aufgenommen. Ich habe mir dort wirklich, das muss ich ehrlich sagen, nicht die Frage gestellt, wäre jetzt das noch lässiger oder noch besser in Zürich. Das ist für mich wie nicht die Frage gekommen. Aber was ich dann wie schnell gemerkt habe, in diesem Grundstudium, ich habe, wie gesagt, geschafft, vielleicht etwa 40% und habe wahnsinnig gerne geschrieben und hat eigentlich immer wie gerne noch etwas mehr gemacht, noch etwas mehr geschafft. Und gleichzeitig war ich in diesem Studium, da musst du viel lesen. Ich musste noch das grosse Latinum nachholen, da hatte ich richtig viel zu tun. Und habe immer etwas darunter gelitten, dass ich das Gefühl hatte, ich will eigentlich wie, ja, den Berufseinstieg, ich will eigentlich wie noch mehr arbeiten, ich will mehr journalistisch machen. Und darum habe ich mich entschieden, nach dem Grundstudium, heute würde man sagen, nach dem Bachelor, eine Pause zu machen und ein Jahr nur zu arbeiten. Einfach so, für so der Lust eigentlich nachzugehen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das schon mache, bleibe ich aber nicht zu Bern, sondern gehe ich nach Berlin. Weil Berlin ist irgendwie, Deutschland ist das nächste Größere. Und ich habe dort einen Praktikumplatz bekommen im Berliner Korrespondentenbüro. Das war so ein österreichischer Zeitungsjournalist, der sich so selber hat, als unabhängiger Korrespondent etabliert. Und bei dem habe ich ein Praktikum gemacht und er bei ihm gearbeitet. Und habe gleichzeitig angefangen, eigentlich Aufträge akquirieren in der Schweiz und habe dann für verschiedene Schweizer Zeitungen, für den Bund, aber auch für die Südostschweiz, für die Aargauer Zeitung, habe ich so punktuell Beiträge geliefert aus Berlin.
Du hast über die Zeit Folgendes gesagt. Viel Abenteuer, wenig Geld, dafür die Liebe gefunden.
Ja, das ist so.
Ist das so eine gute Zusammenfassung?
Es ist eine recht gute Zusammenfassung. Also ich habe dort wirklich, ich habe mir wirklich etwas aufgebaut beruflich. Das heisst, ich habe dann wirklich können leben von diesen Schuni-Jobs, die ich gemacht habe. Ich habe dann auch für die STA geschrieben. Aber ja, ich bin auf 800, 900 Euro verdient im Monat. Das hat gelangt dann in Berlin. Es war wirklich eine andere Zeit gewesen. Also man hat dort sehr billig wohnen. Es sind grosse Teile. Ich habe in der Mitte gelebt, also so zwischen dem Hackischen Markt und dem Mauerpark. Es hat viele Brachen gegeben, es hat viele Zwischennutzungen gegeben. Das Leben war günstig und das hat wie gut funktioniert so. Und das heisst, ja, ich habe von wenig Geld gelebt, aber es war eine sehr abenteuerliche Zeit.
Jetzt hast du vom Geld geredet und du hast vom Abenteuer geredet, aber ich habe noch gesagt, die Liebe gefunden.
Die Liebe nimmt die Wunder.
Ja, die Liebe, das ist etwas Spannendes.
Ja. Ich habe dort meinen Mann lernen kennen, und zwar im Stegenhaus. Er war nämlich mein Nachbar, hat im gleichen Haus gewohnt und so haben wir uns dort getroffen.
Also ist das so eine göttliche Fügung, ist das irgendwie gewesen, oder? Also du musst einen schweren Koffer müssen schleppen und er hat Erbarmen gehabt mit dieser Schweizerin und hat geholfen.
Ja, so ähnlich war es. Es war ein bisschen anders. Er hat so ein grosses Fest, eine grosse Party veranstaltet bei sich in seiner Wohnung. Und in Berlin musst du immer wissen, wenn du dort ein Fest gemacht hast, hat sich das immer schnell herumgesprochen. Und gleich hast du nachher Leute in der Wohnung gehabt, die du weder eingeladen noch kennt hast. Also es ist auch ziemlich gross und wild geworden. Und darum hat er seine schönsten Möbel in Sicherheit bringen und ist bei mir klopfen, ob er echt ein schönes Sofa von seiner Grossmutter bei mir einstellen könnte. So haben wir es lernen kennen.
Okay, und das Sofa gibt es heute noch?
Das Sofa gibt es heute noch. Es steht aber nicht in unserer Wohnung, sondern es ist mittlerweile in der Familie weitergewandert.
Das hat ja wahrscheinlich sehr viel erlebt, das Sofa.
Ja, das hat schon einen ziemlichen Weg
hingesehen. Also dank diesem Sofa hast du heute deinen Mann. Ja. Schon seit langer, langer, langer Zeit. Du bist lang mit ihm zusammen. Ich bin übrigens auch ganz, 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 ganz lang, noch viel länger.
Wie lange denn?
Ja, das sind 38 Jahre.
Ja, bei uns sind 20.
Ja, da bist du noch das Küken ein bisschen. ist das etwas, wo du auch feststellst, das passiert immer weniger?
Was passiert immer weniger?
Dass die Leute so lange zusammen sind.
In meinem Umfeld ist es im Fall nicht so. In meinem Umfeld gibt es viele Leute, die ähnlich wie mir auch so alte Liebe sind und seit 20 Jahren oder mehr ein Paar sind. Natürlich sehe ich das andere noch, klar. Ich sehe auch Trennungen, Leute, die sich neu finden. Aber ist das so immer weniger? Ich könnte das aus meinem persönlichen Umfeld könnte ich das nicht bezeugen.
Du bist ja nachher wieder zurückgegangen und bist beim Fernsehen gelandet. Aber nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera bist du gelandet. Also du hast eigentlich... Du bist nachher nicht mehr der Schreiberling gewesen, im eigentlichen Sinn, der einen Artikel veröffentlicht, sondern du hast Grundlagen erarbeitet, um Fernsehen zu machen. Tagesschau, 10 vor 10. Mhm. Wie war die Zeit?
Ja, ich bin zurückgekommen von Berlin, ich habe mein Studium fertig gemacht und das war wie so ein kleiner, wie soll ich sagen, so ein kleiner Moment von der Entscheidung. Ich habe mir kurz überlegt, so, ich war ja schon Lehrerin gewesen, und es wäre eigentlich auch noch so naheliegend gewesen, wenn man Deutsch und Geschichte studiert hat, Gymnasiallehrerin zu werden. Ich habe mir das kurz überlegt, soll ich das machen oder soll ich dort hergehen, wo mich die Faszination nicht so gepackt hat vom Journalistischen, und habe mich für das entschieden. Ich habe mich beworben für einen Stage beim SRF. Das gibt es übrigens immer noch. Das ist so eine halbjährige Ausbildung.
Das hat noch SF geheissen, oder?
Hat noch SF geheissen.
Der ist noch nicht dabei.
Das ist noch nicht, und das ist, gerade als ich angefangen habe, ist die Konvergenz, die sogenannte von Radio Fernsehen gekommen. Und genau, ich habe dann das Gefühl, ich mich nie an das SRF gewöhnen. Und wie kann man
was heisst Konvergenz?
Das Zusammengehen von Fernsehen und Radio. Und das spiegelt sich eben in diesem SRF. Und das ist wirklich in dieser Zeit ist das ein Thema gewesen. Und ich habe dann dort die Stage gemacht und das... Ja, es war eine super Zeit, weil du hast wie eine Ausbildung bekommen, als Fernsehschule, hast das Handwerk vermittelt bekommen, aber bist immer unter Job gewesen. Also ich war dann auf zwei Redaktionen, gewesen, bei Rundschau und bei der Tagesschau. Gewesen. Ich habe im Bundeshaus gearbeitet, ich durfte kurz sogar beim Radio hineinschauen, beim Vieri. Und hast wie so das Haus lernen können, den Job lernen können und hast eine schöne Ausbildung bekommen.
Das SRF 4 ist ja damals das SRF 4 News, oder wie es ja heisst, gell?
Ja, genau.
Genau. Das habe ich am Anfang geliebt, oder? Und heute glaube ich, es gibt nur noch etwa 3 Beiträge drauf und die kommen einfach 24 Stunden oder 48 Stunden. Also jedes Mal, wenn ich drücke, kommt der gleiche Beitrag wieder. Also irgendetwas, du kannst jetzt nicht über das Radio reden, mir ist das klar, oder? Aber dort merkt man ganz klar, der Sender ist ein bisschen verloren. Das ist mega, mega schade. Vor allem für informationshungrige Leute, die gesagt haben, das ist super, oder? Dann wird das nicht durch Musik unterbrochen. Aber wenn du das sechste Mal den gleichen Beitrag hast, dann hat der Dümmste eigentlich gemerkt, um was es geht.
Ja, ich kann jetzt über das Vieri nicht viel sagen. Ich habe das auch sehr gerne und sehr viel gehört. Ich bin sowieso eine grosse Radiohörerin. Ich höre eigentlich mehr Radio als ich Fernsehen schaue, muss ich ehrlich sagen. Und bei mir hat sich aber wirklich etwas verändert, mit dem, wo die Podcasts so sind gross geworden. Ja, früher auch zum Ärger von meiner Familie ist das Vieri bei mir so in Endlosschleifen gelaufen. Und ich habe jetzt wie angefangen, halt die Sendungen sehr viel gezielter zu hören. Oder ich liebe das Echo, ich liebe die Samstagsrundshow, ich habe auch die Podcasts vom Tagesanzeiger mega gerne. Und von dem her hat bei mir so das lineare Radio hören, das ist so ein bisschen Hintergrund gerutscht und ich höre viel gezielter eigentlich Podcasts.
Genau, aber das heisst, du musst immer aktiv werden. Du musst tatsächlich die Podcasts auftun und du musst sagen, klick, klick, und ich will jetzt das und das hören. Du musst aktiv werden. Wenn man einen Radiosender hat, der einfach chattert hinten dran, oder, dann muss ich nicht aktiv werden, dann kann ich wieder mal reinhören und wieder mal nicht reinhören. Oder? Also ich genieße es Vieri überhaupt nicht mehr. Ich habe es, wie gesagt, sehr, sehr genossen. Und ich würde mich freuen, es gäbe wieder mal irgendeinen Sender, der einfach endlos Beiträge von mir aus von den anderen übernimmt. Das ist klar, oder? Also es kann vom 3 sein, es kann vom 1 sein, von irgendeinem sein. Aber nicht ständig immer wieder das Gleiche. Gehen wir zu der Rundschau. Mhm. Warum braucht es die Rundschau?
Ja, die Rundschau ist das Politmagazin, Recherche- und Reportageformat. Ja, uns braucht es, weil wir sind nicht jetzt in dem Sinn wie die News-Sendungen, die berichten laufend. Also die haben ja eine gewisse Chronistenpflicht oder abzubilden, was sind die wichtigen Events, Ereignisse. Wir sind selektiver, wir haben einen Zugang, der hintergründiger ist. Und wir versuchen, jede Woche ein Programm zu machen mit Beiträgen, wo man sagt, mal, das musst du gesehen haben, das gibt es reden, das rüttet auf. In unserer DNA ist natürlich das Investigative, die Recherche, aber nicht nur. Für uns ist ganz wichtig, dass die Leute etwas erleben können, wenn sie uns schauen, wenn sie mit uns unterwegs sind. Wir wollen Zuschauer mitnehmen in Welten, die sie sonst nicht reinsehen würden. Ja, das alles gehört dazu.
Die Rundschau gibt es seit 1968. Sagt ihr Hans O. Staub noch etwas?
Nein.
Sagt ihr gar nichts?
Nein.
Das war ein Zeitungsjournalist, der nachher zum Fernsehen kam. Hey, das soll eine ganz rauchige Stimme gehen.
Muss ich mal hören.
Und der war natürlich phänomenal. Der Heiner Gautschi, sagt er dir noch
ja,
etwas?
Natürlich. Schon,
genau.
Mhm.
Also, das sind natürlich alles Leute, die ich habe vorher über das Lockere geredet. Ein bisschen, oder? Und damals hat viel grössere Lockerheit geherrscht. Und das ist mir natürlich extrem sympathisch. Ich schaue die alten Sendungen auch zwischendurch wieder an und sage, das könnte man heute eigentlich wieder viel lernen von diesen älteren Herren und Damen. Die Rundschau hat einen Top-Sendeplatz, also Mittwoch zu oben, 8 Uhr irgendwie so ungefähr, 10 ab 8 oder was?
Genau, 5 ab 10 ab 8
Uhr. 5 ab 10 ab 8 Uhr. Man hat sie zurückgeholt, oder? Früher ist sie erst glaube ich, am 9 Uhr oder so.
Ja, genau.
Gewesen, oder? Dann hat man gesagt, wir kommen nämlich führen in einen absoluten Top-Sendeplatz. Was hat das gebracht?
Das hat auf jeden Fall etwas gebracht im Sinn von, ja, also du hast es gesehen, natürlich an den Zuschauerzahlen. Es ist einfacher, wenn du eine Tagesshow anschliessen kannst oder du hast wie gewisse Zuschauer, die schon da sind, du kannst die abholen direkt von der Tagesshow. Ich kann jetzt leider nicht mehr auswendig aus dem Kopf sagen, wann genau dass wir vorgerutscht sind. Was aber der Fakt ist, also auch seit jetzt diesen Jahren, wo wir auf dem Sendeplatz sind, sehen wir, dass wir in den letzten Jahren haben Zuschauer zugelegt, also nicht nur Marktanteil, sondern wirklich auch in absoluten Zahlen. Wir sind dort wie fast ein bisschen entgegen dem Trend, den man immer sagt, das lineare Fernsehen, das stirbt aus, haben wir uns verbessert und Zuschauende gewonnen, auch jetzt innerhalb von den letzten Jahren auf dem Sendeplatz.
Die Rundschau ist eigentlich eine Sendung, die ein bisschen elitär ist, oder nicht? Also der sich einfach vergnügen und ein bisschen reingüchseln, der schaut die Rundschau nicht. Habt ihr ein Porträt von eurem generellen Zuschauer? Gibt es das, kann man sagen? Der schaut uns, er ist mindestens 67 und er ist kurz vor dem Einschlafen oder effektiv. Wir haben auch 20-Jährige, die einschalten, also linear jetzt. Also wir reden nachher noch über das Digitale und Abrufbare, sondern effektiv das Lineare. Wer ist der lineare Zuschauer?
Ich muss zuerst etwas nachhaken. Was meinst du mit mir sagen, elitär?
Sendungen, die etwas erklären oder vertiefen, sind a priori natürlich ein bisschen elitär. Oder? Es ist ja nicht unbedingt ein Vergnügen, das zu schauen, sondern es ist eigentlich fast ein bisschen ein Kampf, das zu schauen. Es ist nicht, weil dir das schlecht machen, im Gegenteil.
Das ist jetzt
ja, das ist nicht, weil dir das schlecht machen, sondern ich habe ein gewisses Informationsbedürfnis und will das gerne stillen. Oder? Aber ich habe vielleicht auch gleichzeitig noch
Pilcher. Also eine gewisse Ernsthaftigkeit, meinst du?
Ja, ich kann ja Pilcher auf dem deutschen Sender einschalten oder so. Und dann weiss ich schon von Anfang an, wie es ausgeht. Und dann gehe ich zufrieden ins Bett. Also, wer ist der Zuschauer, der sagt, mal, die Rundschau, die will ich eigentlich nicht verpassen?
Ja, das sind die Leute, die sicher ein gewisses politisches Interesse haben, die wissen, was läuft bei uns im Land, die sich aber auch mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Das Profil ist vielfältig. Natürlich sind es, wie generell beim linearen Fernsehen, ist es so, das Publikum ist ein bisschen älter. Das ist ja auch eine Frage, die das Fernsehen sehr beschäftigt. Da reden wir vielleicht auch noch drüber. Oder wie holt man die Jungen ab, die das lineare Fernsehen nicht kennen, mit dem gar nie sind aufgewachsen. Aber es gibt nicht den einen Zuschauer oder die eine Zuschauerin. Wir versuchen, ein breites Programm zu bieten. Wir versuchen, facettenreich zu sein, auch junge Leute abzuholen mit den Berichten, die wir machen, mit den Themen, die wir setzen. Und darum versuchen wir ja jede Woche einen Themenmix herzubekommen. Es soll nicht nur schwer und anstrengend und informativ sein, sondern es soll auch bei all dem, was vermittelt an Wissen, soll es auch immer unterhaltsam sein. Und das klingt manchmal besser, manchmal vielleicht ein bisschen weniger gut, aber ich glaube, das ist wie ein zentraler Anspruch, den wir haben. Also wir tun jetzt nicht mit Expertinnen und Experten eine halbe Stunde darüber diskutieren, was sind die Herausforderungen von irgendwie der Pflege und der Betreuung von älteren, dementen Leuten, sondern wir gehen 24 Stunden in ein Altersheim und dokumentieren, wie die Leute dort leben, was die Herausforderungen sind für die Pflege. Und wir stellen all die Fragen, aber wir lassen die Leute das miterleben. Und das ist unser Anspruch.
Der hat rund etwa 250'000 Zuschauer oder ein bisschen mehr im Schnitt. Die Rundschau hat mal vor längerer Zeit 500'000 vor den Fernsehen gebracht. Das ist eigentlich allen passiert, oder? Egal wer. Man kann fast sagen, es hat etwa eine Halbierung gegeben in diesem linearen Bereich.
Ja, es gibt natürlich eine Fragmentierung, es gibt mehr Angebote, das ist so. Und egal, ob jetzt du die Rundschau nimmst oder ein anderes Fernsehprogramm, du kannst schon die Fernsehstation im Ausland anschauen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die alle kennen und die sich alle damit auseinandersetzen. Ja.
Das SRG will ja unbedingt mit jeder Kraft in die Digitalisierung rein. Man will im Prinzip auf YouTube sein, man will abrufbar sein auf der SRG-Plattformen. Ist das wirklich notwendig oder sollte man den Mut haben, einfach lineares Fernsehen zu machen und fertig? Und wieso stelle ich die Frage eigentlich? Also es gibt etwas, was mittlerweile heisst, die digitale Müdigkeit. Also es gibt Leute, die auf all diesen Plattformen rumgeturnt sind und irgendwie sagen, es ist dermassen gesteuert heute. Es sind eigentlich nicht meine Freunde, die ich sehe, sondern ich muss immer noch 700 andere Sachen anschauen, die mir die Steuerung automatisch vorsetzt. Ich mag eigentlich nicht mehr. Es ist eigentlich sehr erholsam, wieder mal vor einen Fernseher zu gehen und linear zu schauen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, also du sprichst jetzt die Social-Media-Müdigkeit an. Oder? Das meinst du?
Die primär. Und die Müdigkeit, ob jetzt mir zu überlegen, wo ich jetzt auf einer Plattform die Rundschau anschaue, jetzt, oder?
Also, ich glaube, es ist ja relativ einfach. Oder? In unserem Auftrag steht, wir sollen ein Programm machen für alle Leute in der Schweiz und wir sollen die Leute auch dort erreichen, wo sie sind. Und wenn du jetzt nur noch lineares Fernsehen machst, dann erreichst du natürlich eben die 250'000, 300'000 Leute, die das jetzt noch sind, die das nutzen, die erreichst du dort, aber die Jungen haust natürlich nicht dort ab. Und das heisst, wir müssen logischerweise dort hergehen, wo die Jungen auch sind, wo sich die Jungen aufhalten und wo wir unsere Inhalte platzieren können und die ihnen zur Verfügung stellen. Das ist ja unser Auftrag. Und insofern würden wir es uns wahrscheinlich ein bisschen zu einfach machen, wenn wir würden sagen, wir machen einfach Fernsehen, wie wir das immer gemacht haben und egal, ob jetzt da noch Leute schauen oder nicht, sondern man muss eben beides machen. Man muss diese Kanäle bedienen und für die Zuschauer eine gute Sendung machen und gleichzeitig muss man sich überlegen, wie muss ich die Geschichten, die wir erzählen, so verpacken und wo muss ich sie platzieren, für das auch die jüngeren Leute die schauen können.
Okay, also der Inhalt der Geschichte ist das eine, oder? Und die digitale Abrufbarkeit ist etwas anderes. Jetzt hat ja fast jeder daheim schaut den Fernseher über das Internet. Also er hat nicht mehr Antennen auf dem Dach. Er hat auch eigentlich nicht mehr das Kabel, wo man einfach linear das Zeug reinbeamt, sondern er hat Swisscom-TV, Sunrise-TV, Salt-TV und so weiter, wo er 7 Tage retour kann gümpeln kann. Und ich mache das tatsächlich. Also ich würde nie die Rundschau jetzt einfach am 10.08. einstellen, sondern ich komme vielleicht frühestens um 9.30 komme ich überhaupt dazu, vor dem Fernseher zu sitzen. Aber dann schaue ich rasch, was ist auf diesen Sender drauf und sage, da läuft die Rundschau, das interessiert mich jetzt, und dann nehme ich sie, oder? Also da hat man ja eigentlich die Qualität vom Nicht-Linearen. Also alle Heiden haben ja schon eine Technologie vom Nicht-Linearen. Muss man denn tatsächlich die Internettechnologie noch dermassen intensiv bedienen?
Ich glaube schon, weil die Jungen es eben nicht so machen wie du und sagen, ich habe ja jetzt hier ein Fernseher im Wohnzimmer und ich gehe jetzt mal schauen, was hat die Rundschau letzte Woche gemacht, sondern nach dieser Philosophie musst du die Inhalte dort hertragen, wo die Jungen schon sind. Also du musst auf die Kanäle aktiv auf die Kanäle draufgehen, dass die Jungen die Inhalte finden.
Ja, aber es
du
ist ja zum Beispiel TikTok. TikTok ist 30 Sekunden oder eine Minute oder so. Das hat ja mit der Rundschau überhaupt nichts zu tun.
Aber wir erzählen unsere Beiträge auch nicht auf TikTok. Es ist ja nur eine Frage, auf welchen Geräten sind die Jungen unterwegs und auf welchen Kanälen. Wir gehen ja nicht eine Rundschau machen, wo TikTok-kompatibel ist. Über das könnte man vielleicht auch noch nachdenken, aber das ist nicht das, was wir machen, sondern wir überlegen uns, wie müssen wir unsere Stories und unsere Sendungen machen, dass die gut funktionieren auf einer Streaming-Plattform, und das ist die Streaming-Plattform von SRF, also Play SRF. Und logisch bist du dann auch auf den Kanälen, wo die Jungen unterwegs sind, um sie dort abzuholen. Weil du kannst nicht mehr davon ausgehen, die gehen daheim, gehen den Fernseher einschalten und gehen schauen, was ist jetzt vor 5 Tagen in dieser Sendung gelaufen.
Könntest du dir vorstellen, dass das wieder mal ein bisschen dreht? Also ich habe gesagt, die sogenannte Müdigkeit von diesen sozialen Plattformen, dass man wieder lieber eigentlich, also sich mal schnell anruft und sagt, kommst du jetzt oben auch in die Beiz, was lange nicht mehr gesehen ist, sondern man hat einfach umgescrollt auf diesen sozialen Plattformen. Könntest du dir vorstellen, dass das mit dem Fernsehen auch passieren könnte?
Also ich glaube, das Internet geht nicht mehr weg.
Aber also wir schauen ja Fernsehen über das Internet, sowieso.
Genau.
Also als Internet, als Technologie.
Ja.
Aber ich meine jetzt als Plattform, oder?
Ja, also ich glaube, es wird immer Gegenbewegungen geben. Oder du hast jetzt die Müdigkeit schon zum zweiten Mal angesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle merken, wo wir uns damit auseinandersetzen. Wir haben übrigens auch zu dieser Sendung gemacht letztes Jahr, also unserer dauernden Präsenz und auf dem Handy und dass wir eigentlich fast nicht mehr wegkommen, obwohl wir selber darunter leiden und merken, es tut uns nicht gut. Also ich glaube, das ist ein Thema, das ihn beschäftigt und ich glaube, es wird wie auch immer eine Frage sein, weißt, wo können wir uns Räume schaffen, die nicht digital sind, wo wir analog unterwegs sind, wo haben wir Ruhe, wo haben wir eine Pause. Ja, aber ich glaube, das sind wie eher gesellschaftliche Bewegungen und gesellschaftliche Themen. Das ist gar nicht eine Frage, die für das Fernsehen isoliert eine Rolle spielt, sondern eher, wie gehen wir um mit diesen Technologien und mit dem ständigen Online-Sein, mit dieser Informationsflut. Das ist schon eine Frage, die ich mir als Mutter stelle. Was bedeutet das eigentlich, dass meine Kinder aufwachsen? Die werden, so wie ich das erlebt habe, nie mehr erleben. Also ich bin noch als Teenie aus dem Haus gegangen. Und wenn ich aus dem Haus ging, hat niemand gewusst, wo ich bin. Es hat mir niemand anrufen, bis ich das nächste Mal wieder neu auftauchte, wo ein Telefon in der Wand eingesteckt war. Und das ist eine Welt, die einfach weg ist. Und meine Kinder haben das gar nicht gekannt. Die kennen den Unterschied gar nicht. Und ich glaube, das sind grosse Fragen. Und das ist jetzt nicht eine Frage, glaube ich, die das Fernsehen allein beschäftigt, sondern wir sind Teil von dieser Welt, die so digitalisiert ist, und in der müssen wir uns irgendwie bewegen.
Franziska Ramser, es gibt einen mega Vorwurf, der in den letzten Jahren an euch hergetreten ist. Das ist der sogenannte Thesenjournalismus. Das heisst, der Journi, der bei euch arbeitet, der kommt am Morgen früh in die Befehlsausgabe und dann sagt man ihm, das Resultat von diesem Beitrag muss so und so sein. Und das ist weit gedreht worden. Die Weltwoche hat das ziemlich breit gebracht, immer wieder. Und ihr habt auch ein schlechtes Klima gehabt im Rundschau-Team. Also ihr habt Kündigungen gehabt, Leute, die gesagt haben, wir haben ein Burnout und das geht gar nicht. Und dort bist du schon stellvertretende Redaktionsleiterin gewesen. Wie war die Zeit für dich gewesen? Und wenn man mir sagt, die betreiben Thesenjournalismus, das ist wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, was ihm überhaupt passieren kann.
Ja, das ist ein furchtbarer Vorwurf und er trifft in keiner Art und Weise zu. Also Thesenjournalismus würde ja wie heissen, man hat irgendwie, jemand denkt sich am Schreibtisch irgendeine bestimmte These aus und sagt nach einem Journey, ah, das ist das Resultat. Also natürlich schaffen wir nicht so, das wäre ja furchtbar. Also ich weiss nicht, wie wir unseren Job würden machen. Nein, natürlich nicht. Also, du hast Arbeitsthesen, du hast Themen, die dich interessieren, du hast vielleicht auch eine Vermutung, ist das so, läuft das so, gibt es dort auch diesen Missstand? Und dann recherchierst du los und dann redest du mit Leuten, du führst Gespräche, du bist draussen im Feld. Und klar, bevor du dann gehst, drehen, bevor du wie dann den Sack zumachst, redest du im Team darüber, also gut, was ist jetzt die Story, was haben wir herausgefunden? Thesenjournalismus, nein.
Aber es ist gleich sehr breit diskutiert worden, oder? Also es hat auch Sendungen gegeben, wo nachher bei der Rubis gesehen, wo man gesagt hat, jawohl, das ist richtig, die haben im Prinzip den Gegner, wer das auch, links oder rechts oder wer auch immer, zu wenig Raum gegeben. Die haben im Prinzip Frames gemacht, wo man schon gespürt hat, in welche Richtung geht es. Also die Problematik ist wirklich breit diskutiert worden.
Also, was meinst du jetzt konkret? Also, wo haben die Gegner zu wenig Raum bekommen?
Ja, ich würde dir jetzt nicht eine konkrete Sendung sagen. Ich habe es einfach miterlebt. Also, das ganze Theater ist über Monate ist das gegangen, oder?
Ja, also das ist einfach eine gewisse mediale Dynamik. Also ich meine, das ist so mal geschrieben worden, das ist so in die Welt gesetzt worden. Wir haben uns von diesen Vorwürfen distanziert, vom Thesenjournalismus. Und das andere, was du jetzt ansprichst, wäre ja wie mehr ein konkreter Vorwurf in Bezug auf einzelne Berichterstattung. Es gibt ja eine Ombudsstelle, wo man Beanstandungen machen kann, wenn es einem nicht passt, wenn man findet, wir haben nicht richtig geschafft. Das ist ja etwas, wo ja, ein super Mechanismus ist, weil auch sehr genau geschaut wird, was wir machen, wie wir berichten und wo, ja, kann Kritik geübt
also werden. Das war im 24, glaube ich, oder? Das ist gar nicht so lange her, anderthalb Jahre oder so, wo das so richtig hochgebrodelt hat. Wie viele Mitarbeiter haben sie verloren dort? Hat es eine solche gegeben, die gesagt hat, jetzt, das geht einfach nicht, dann musst halt du gehen. Wenn es dir nicht passt, dann musst du einfach gehen. Oder sind solche, die selber gesagt haben, nein, ich bin in einem totalen Burnout. Franziska Ramser tut mit ihr Massen blogen, dass ich eigentlich da nicht mehr
kann. Es ist niemand in einem totalen Burnout gewesen und auch niemand in einem totalen Burnout gegangen. Das ist ja immer auch Überlagerung. Es gibt Leute, die in dieser Zeit, weißt, die schon lange bei der Rundschau gearbeitet haben, die die Option hatten, einen anderen Job zu haben, die sich weiterentwickeln wollten. Es ist dann noch die Redaktion Investigativ ist gegründet worden. Und dort sind Leute, das war schon ein bisschen vorher, haben sich Leute wie auch neu orientiert. Also ja, es hat eine Zeit gegeben vor einer höheren Fluktuation, das gibt es manchmal. Und es hat auch Leute gegeben, die gesehen haben, nein, ich wäre an einem anderen Ort wohler, ich möchte lieber nicht hier arbeiten, sondern ich möchte vielleicht... Es hat auch Leute gegeben, die sich für einen Printjournalismus interessiert haben und gemerkt haben, ich würde eigentlich lieber schreiben. Es ist, ja...
Also,
das
Bild, doch,
wie das von außen dargestellt wurde.
Du hast eine andere Stärke. Du wärst auch eine gute Politikerin geworden. Oder? Du gibst gute Antworten.
Ich sage dir, wie es ist und wie ich es auch wahrgenommen habe. Es ist wie, du hast jetzt einen Artikel gelesen, das ist natürlich weitertragbar, es ist schon attraktiv, solche Artikel zu schreiben. Und ich habe eine Innensicht und ich sage dir, ja, ich habe es anders wahrgenommen. Es war eine bewegte Zeit gewesen, das stimmt, es sind dann viele Leute gegangen. Das gibt es manchmal, das gibt es auch in anderen Unternehmen, dass es Zeiten gibt, wo ein Team sich schneller austauscht. Ja, also, ich will noch mal sagen, der Vorwurf vom Thesenjournalismus, der dort in die Welt gesetzt wurde, ist einfach absurd. Und ja, kann ich eigentlich auch nicht viel mehr dazu sagen.
Aber es ist vorbei. Jetzt haben wir Ruhe.
Also, ja. Wir haben ein sehr tolles Team und wir haben eine gute
Fluktuation Zeit. Hat sich normalisiert und alles ja, picobello.
Das kann man, glaube ich, so sagen.
Sehr gut. Franziska Ramser, du hast einen riesen Glücksfall gehabt, kann man sagen, ein journalistischer Glücksfall. Und der Mann heisst Ousmane Sonko. Und er war gambischer Innenminister gewesen. Und du hast ihn aufgespürt gehabt, in einem Asylheim in der Region Bern. Das ist breit auch diskutiert worden und der Mann ist heute im Gefängnis. Die Schweiz hat sich politisch outen und einen Prozess führen gegen diesen Mann. Wie hat das angefangen?
Ja, das hat angefangen mit einem Hinweis, den ich bekommen habe. Ich war nicht selber in diesem Asylzentrum, sondern es hat jemand, der mitbekommen hat, so, sagen wir jetzt einfach mal aus diesem Umfeld, was da für einen Mann eigentlich untergebracht ist, hat mir angerufen und hat gesagt, du glaubst nicht, wer da hockt. Und ich konnte das zuerst selber wirklich nicht glauben. Ich musste ein bisschen recherchieren. Ja, der Ousmane Sonko war mir ja nicht bekannt in diesem Moment. Man befasst sich ja jetzt im schweizerischen journalistischen Alltag nicht unbedingt immer mit der gambischen Innenpolitik. Und als ich aber wie habe gesehen, wer das ist, nämlich dass das die rechte Hand war vom Langzeitherrscher, vom Yahya Gammeh,
hast du gewusst, wo Gambia ist?
Ja, das habe ich gewusst.
Echt?
Das habe ich gewusst. Ungefähr. Ich hätte es ungefähr einzeichnen, aber ich hätte jetzt auf keinen Fall den Innenminister benennen.
Aber du hast, der Hinweis zu dir gekommen ist, hast du ja wahrscheinlich nicht gerade gewusst, um was es geht und wie und wo und warum. Und trotzdem hast du den Hinweis ernst genommen.
Ja.
Warum nimmt man einen Hinweis ernst und den anderen nicht so?
Oh, das ist jetzt eine sehr generelle Frage. Also, ich meine, ich gehe grundsätzlich allen Hinweisen, die interessant und plausibel sind, gehe ich mal nach. Es hat mich in diesem Fall interessiert, weil offenbar eine hochrangige politische Person unerkannt in der Schweiz ist. Eine Person, die man annehmen muss, dass sie einiges auf dem Kehrpolz hat. Also, ich muss wie umgekehrt fragen, warum sollte ich diesem Hinweis nicht nachgehen? Oder?
Dir kommen wahrscheinlich tausende Hinweise über den Kassensturz, die Rundschau, kommen wahrscheinlich tagtäglich irgendwelche Hinweise rein, oder?
Dann kann ich die Frage besser beantworten. Das war eine sehr glaubwürdige Quelle. Also die Person, die mir das gesagt hat, ich habe gewusst, das ist jetzt nicht jemand, der da etwas vor sich her halluziniert, sondern ich habe gewusst, wenn die Person mir das sagt, dann muss das Hand und Fuß haben. Und das ist wie vielleicht generell etwas, was man wie sagen kann. Es stimmt, wir bekommen viele Hinweise, wir gehen denen noch nachher. Aber natürlich spielt der Absender insofern eine Rolle, dass wenn du wie weisst, vor einer gewissen Position, die jemand hat, oder du hast vielleicht mit dieser Person schon sonst zusammengearbeitet, du hast schon weisst aus Erfahrung, dass das irgendwie eine verlässliche Quelle ist, dann hat es natürlich wie eine andere Relevanz als irgendeine.
Der Fall war ja insofern spannend, dass man nicht einfach einen Bericht machen konnte und es nachher abhaken, sondern da ist plötzlich die Polizei involviert gewesen. Plötzlich ist die Staatsanwaltschaft, die Bundesstaatsanwaltschaft involviert gewesen. Plötzlich ist es zu einer Festnahme gekommen. Es ist letztendlich zu einem Prozess oder einer langjährigen Verurteilung gekommen. Jetzt, wenn man so etwas macht und man muss damit rechnen, dass derjenige, den man eigentlich ein bisschen dran nehmen will, morgen das Heim eigentlich verlässt, weil er merkt, da passiert irgendetwas und allenfalls wird die Schweiz gegen mich vorgehen. Das ist schon ein bisschen anders als ein klassischer Bericht oder gegen einen Kampfjet oder irgend so etwas, wo man mehr generell darüber reden kann. Aber dort war jetzt effektiv ein Mensch, der man nicht recht gewusst hat, bleibt er nicht, geht er, was macht die Polizei? Also die haben dort wirklich ein Fass auf.
Wir haben ein Fass auf da, aber wir sind ja nicht die Polizei und wir sind nicht die Justiz. Also es ist ja wie letztendlich auch nicht, es ist ja nicht mein Job und auch nicht meine Kompetenz, irgendwie zu beurteilen, hat jetzt der sich wirklich schuldig gemacht? Was hat jetzt der alles in dem Gambia mitverantwortet, an Verbrechen, die dort passiert sind? Aber es war wie klar gewesen, von dem her, was man weiss, von den Hinweisen, die man hat, von den Hintergrundinformationen. Wir haben natürlich logischerweise dort auch mit vielen Expertinnen und Experten geredet aus diesen Ländern. Das ist mal jemand, wo wie klar ist, das muss man genauer anschauen. Und uns hat natürlich nicht nur interessiert, was konkret wird jetzt einmal in Gambia alles vorgeworfen, sondern wie ist es möglich, wie haben unsere Behörden nicht können merken, wer eigentlich da ist und wer da unerkannt und unter dem Radar einfach in einem Asylzentrum ist.
Der Fall war 2017 und das Urteil 2024. Das heisst, wir haben dort noch mal 7 Jahre gehabt. Habt ihr den Fall immer weiter begleitet? Auch was Urteil gefällt ist worden, oder hat er einmal abgehökelt und gesagt, wir haben eigentlich unsere Arbeit gemacht?
Ja, wir haben ihn noch 2-3 Mal wieder beleuchtet und haben wie auch so ein bisschen aufgezeigt, das ist ja natürlich, das sind die ganz komplexen Fälle, oder? Es ist für die Justiz schwierig gewesen. Es ist ein Land, das sehr weit weg ist, kulturell anders. Die müssen zusammenarbeiten natürlich mit den Behörden dort. Gleichzeitig sind so Aufarbeitungsprozesse in Gambia gelaufen. Also es sind ja per se extrem aufwendige Verfahren für die Behörden. Darum ist auch klar, hat das viele Jahre gedauert. Wir haben das punktuell immer mal wieder beleuchtet, ja. Aber jetzt ist das Urteil da, er ist im Gefängnis und der Fall ist, glaube ich, für uns abgeschlossen.
Franziska Ramser, wir haben noch eine Minute Zeit und ich habe noch eine Frage, die ich auch der Nathalie Wappler gestellt habe. Wieso habt ihr für die SRG-Abstimmung 200 Franken sind genug, kein Plan B? Kannst du mir ganz kurz deine ganz persönliche Position, jetzt unabhängig davon, dass du jetzt vielleicht eine Haue bekommst von der Nathalie nachher, gibt es irgendwie eine Position, wo du ganz persönlich kannst sagen, jawohl, wenn es passiert, oder, dann habe ich einen Plan B.
Du meinst mein persönlicher Plan B?
Dein persönlicher Plan B.
Hey, ich habe keinen Plan B und ich muss dir wie ehrlich sagen, ich bin immer so gefahren in meinem Leben, dass ich das, was ich mache, wirklich mit Haut und Haar mache und mir nicht überlegen, wenn ich jetzt das mache, ist das strategisch vielleicht gut für etwas, was dann in 5 Jahren aktuell wäre. Nein, ich habe keinen Plan B.
Aktiv Radio Interview.
Herz! Ich mache jetzt meinen Job, so gut ich das kann. Und ja, jetzt schauen wir, wie das rauskommt am 8. März. Und wie du weißt, bin ich ja also schon noch Primarlehrerin.
Genau. Die Schüler freuen sich jetzt schon. Plan B. Franziska, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns ins Studio bist gekommen.
Merci dir für die Einladung.